Stell dir vor, du stehst direkt vor den Toren deiner Stadt. An so einem Ort, den du vielleicht von deinen Sonntagsspaziergängen kennst. Und genau dort wächst ein Berg heran.
Mhm.
Aber halt nicht aus Stein oder natürlicher Erde, die sich da über Jahrtausende geformt hat.
Nee, schön wär's.
Genau. Dieser Berg besteht aus Bauschutt, aus kontaminierten Böden und Asbest. Und wenn der mal fertig ist, soll der, halte dich fest, kolossale 35 Meter in den Himmel ragen. Also höher als das örtliche Rathaus.
Das ist ein ziemlich beklemmendes Bild.
Wahnsinn, oder?
Ja, absolut. Weil solche massiven Eingriffe in die Topografie, die verändern ja nicht nur die Landschaft, also optisch. Die verändern die komplette Identität von so einer Gemeinde.
Richtig.
Du wachst eines Morgens auf und deine Horizontlinie hat sich buchstäblich in eine industrielle Müllhalde verwandelt.
Und das Krasse ist, das ist keine dichtopische Fiktion. Das ist ein ganz reales Vorhaben. Wir machen heute nämlich einen intensiven Tauchgang in einen dicken Stapel von Lokalzeitungsartikeln.
Mhm, aus der Peiner Allgemeinen Zeitung Mai 2026.
Genau die. Und Schauplatz des Ganzen ist das beschauliche Berkum. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Peine in Niedersachsen.
Ein Fall, der sich auf den ersten Blick liest wie, naja, so ein klassischer lokaler Baustreit halt.
Ja, aber bei genauerem Hinsehen ist das echt ein Paradebeispiel für ein viel, viel größeres Thema, das uns alle betrifft. Unsere Mission heute ist herauszufinden, warum eine längst stillgelegte, eigentlich komplett von Bäumen überwucherte Deponie plötzlich wieder aufgerissen werden soll.
Richtig.
Wir schauen uns an, was da unten im Boden eigentlich seit Jahrzehnten vor sich hin brodelt, wie die Industrie das rechtfertigt und natürlich, warum die Anwohner da völlig zu Recht auf die Barrikaden gehen.
Und um überhaupt zu begreifen, warum da in Berkum jetzt die Bagger anrollen sollen, müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes die Schichten der Geschichte abtragen.
Unbedingt.
Weil die Pläne für die Zukunft von diesem Ort, die ergeben absolut keinen Sinn, wenn man seine extrem toxische Vergangenheit ignoriert.
Und die Aktenlage dazu ist wirklich finster. Also wir sprechen hier über ein gut 10 Hektar großes Gelände, das ist da so eingeklemmt zwischen dem Mittellandkanal und der B65.
Mhm.
Und dieses Stück Land hat über Jahrzehnte als eine Art industrieller Teppich gedient. Da hat man einfach alles drunter gekehrt, was man nicht mehr sehen wollte.
Ja, die Zahlen sind heftig. Von 1930 bis 1984 landeten da unglaubliche Mengen an giftigen Abfällen.
Aus dem Hochofenwerk Ilsede, richtig?
Exakt. Und als wäre das nicht schon genug, kamen danach, also bis 1995, nochmal hunderttausende Kubikmeter Feinschlamm aus dem Peiner Stahlwerk obendrauf.
Krass. Wenn man liest, was da aufgelistet wird, das ist wie so ein Chemiebaukasten des Grauens.
Absolut. Das Inventar einer Giftmülldeponie aus dem Lehrbuch. Wir finden da Arsen, Blei, Cyanid, diverse Sulfate.
Und diese PAKs, oder?
Genau. PAKs, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.
Das sind Namen, da gehen bei den meisten Menschen sofort die roten Lampen an. Aber lass uns das für dich mal greifbar machen. Warum sind genau diese Stoffe so ein Albtraum, wenn die da einfach im Boden liegen? Blei und Arsen, das sind ja Schwermetalle, die verschwinden ja nicht einfach.
Völlig richtig, die bauen sich in der Natur eben nicht ab. Die haben quasi eine unendliche Halbwertszeit.
Okay.
Arsen zum Beispiel, das greift massiv in zelluläre Prozesse ein. Das blockiert schlichtweg die Atmungskette in unseren Zellen. Und Cyanide, das kennt man ja als Blausäureverbindungen, die sind extrem akut toxisch.
Und die PAKs?
Die entstehen bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material, was in einem Stahlwerk natürlich am laufenden Band passiert. Und viele davon sind hochgradig krebserregend. Das Perfide ist aber, wie die sich verhalten, wenn sie in die Umwelt gelangen.
Die bleiben also nicht einfach brav da liegen, wo man sie abgekippt hat.
Nein, und das ist das katastrophale architektonische Versagen von dieser alten Deponie da in Berkum. Diese sogenannten Polder 1 und 2, also die Gruben, wo das reingekippt wurde, die haben nach unten hin überhaupt keine Abdichtung.
Gar keine.
Keine Folie, keine schützende Lehmschicht, nichts.
Das heißt, wir haben da einen gigantischen Berg aus hochgiftigem Industrieschlamm, der einfach direkt auf dem nackten Erdboden sitzt.
Schlimmer noch, das Material reicht stellenweise direkt in den Grundwasserbereich rein.
Ach du meine Güte.
Ja. Jeder Regenschauer, jede Veränderung vom Grundwasserspiegel spülte einmal quer durch. Es gibt keine Barriere. Die Schadstoffe werden kontinuierlich ausgewaschen und wandern dann mit dem Grundwasserstrom Richtung Peinewest.
Das Bild, das ich da im Kopf habe, das ist wie so ein riesiger toxischer Teebeutel.
Das ist ein sehr guter Vergleich.
Man hat diesen Beutel voller Gift einfach in die Erde gehängt. Das Grundwasser fließt dadurch wie heißes Wasser in der Tasse und der Schlamm zieht und zieht. Und das Gift wird immer weitergetragen.
Ganz genau so funktioniert das da unten.
Aber wie zum Teufel konnte das historisch überhaupt passieren? Da wächst ja heute sogar ein Wald drauf. Hat in den 70ern niemand gemerkt, dass das vielleicht keine gute Idee ist, krebserregende Stoffe ins Grundwasser zu hängen?
Das ist aus heutiger Sicht total schwer zu fassen. Aber das zeigt einfach den drastischen Wandel von unserem Umweltrecht.
Okay, also damals war das egal.
Naja, in der Mitte des 20. Jahrhunderts war die absolute Priorität der Industrie die Produktion. Entsorgung musste vor allem eins sein, billig. Wenn du ein tiefes Loch hattest, war das die Lösung.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Richtig. Dass Böden und Grundwasser eigentlich komplexe Ökosysteme sind, die man schützen muss, das hat sich erst sehr spät im Gesetz verankert. Der Begriff Altlasten, den gab es da noch gar nicht richtig.
Aber das Stahlwerk, also die Peinerträger, die hatten ja offenbar irgendwann doch ein schlechtes Gewissen.
Oder juristischen Druck. Ich habe in den Quellen gesehen, dass die Ende 2010 eigentlich anfangen wollten, das Gelände sicher zu versiegeln.
Ja, die wollten da so eine Art Deckel draufsetzen. Eben um zu verhindern, dass von oben noch mehr Regenwasser auf deinen Teebeutel tropft.
Und warum ist das nicht passiert?
Das wurde 2014 abrupt gestoppt. Die Kosten für diese reine Versiegelung galten plötzlich als unwirtschaftlich.
Ah, klassisch. Das Problem ist zu teuer, also lassen wir den Teebeutel einfach weiterhängen.
Genau.
Aber das geht ja heute nicht mehr. Die Umweltbehörden machen das nicht ewig mit. Die Stadt hat keine Millionen dafür, das Stahlwerk hat abgewinkt. Und da entsteht jetzt dieses riesige Vakuum, in das ein neuer Akteur stößt. Wer tritt auf den Plan? Das ist die HK Rohstoff- und Umwelttechnik. Ein echtes Schwergewicht.
Okay.
Das ist nämlich eine Tochtergesellschaft der Strabag AG, also einem der größten europäischen Baukonzerne, zusammen mit der Hildesheimer Bettelsgruppe. Und wenn solche Giganten anrücken, dann bringen die nicht nur das Kapital mit, sondern auch eine extrem klare wirtschaftliche Logik.
Der Geschäftsführer Dirk Brosio leitet das Projekt, oder?
Richtig. Und er hat eine Strategie präsentiert, die diese technische Sanierung mit einem hochprofitablen Geschäftsmodell verbindet.
Sein Plan ist ja ingenieurstechnisch echt massiv. Die wollen da nicht nur einen neuen Deckel drauflegen, die wollen den kompletten alten Müll, diese hunderttausenden Kubikmeter Giftschlamm, physisch aus der Erde holen, auskoffern.
Exakt.
Und dann soll am Boden so eine Hightech-Wanne gebaut werden, aus Ton, Kies, Vlies und Spezialfolien. Aber wie stoppt ein bisschen Ton so ein Durchsickern von Cyanid?
Naja, das ist weit entfernt von ein bisschen Ton. Wir reden hier von hochkomplexen Mehrbarrierensystemen. Ton nimmt man deshalb, weil er aus winzigen Schichtsilikaten besteht. Wenn der nass wird, quillt er auf und ist quasi wasserundurchlässig.
Ah, okay.
Und er bindet chemische Schadstoffen. Auf diesen Ton kommt dann eine hochdichte Kunststoffdichtungsbahn.
Also eine doppelte Sicherheit?
Genau. Und darüber dann ein System aus Schutzfliesen, damit keine spitzen Steine die Folie kaputt machen, und eine dicke Kiesschicht als Drainage.
Das heißt, wenn da Wasser durchsickert, staut sich das nicht?
Richtig. Das fließt durch den Kies in ein Röhrensystem, wird in riesigen Tanks aufgefangen und dann in speziellen Anlagen gereinigt.
Das klingt ja erstmal fantastisch. Der Teebeutel ist endlich weg, Tresorwanne rein. Aber jetzt kommt der riesige Haken, der das ganze Dorf aufregt. Die Wanne bleibt ja nicht leer. Im Gegenteil, da soll eine neue Deponie der Klasse 2 rein. Und wir sprechen von 900.000 Kubikmetern neuem Material.
Ja, und Deponieklasse 2 ist da eine extrem wichtige Kategorie im deutschen Abfallrecht.
Erklär mal kurz.
Klasse 0 wäre normaler Erdaushub, Klasse 3 ist der hochgefährliche Sondermüll, der tief unter die Erde in Salzstücke muss.
Und Klasse 2?
Das ist die Stufe dazwischen. Abfälle, die so stark belastet sind, dass sie nicht einfach in die Landschaft dürfen, aber eben nicht akut hochgefährlich sind.
Die Quellen sind da echt konkret. Da geht es um Bauschutt, Asbestplatten von alten Dächern, ölhaltige Bohrschlämme und Aschen aus Müllverbrennungsanlagen aus 150 Kilometern Umkreis.
Hm.
Auf 11 Hektar, 35 Meter hoch, 20 Jahre lang. Das sind im Schnitt 20 LKW pro Tag, die da durchs Dorf donnern.
Und wenn du dir die wirtschaftliche Seite ansiehst, wird sofort klar, warum Strabag das macht. Die Sanierung ist sündhaft teuer, aber der Gewinn liegt im neuen Raum.
Weil Deponien knapp sind.
Extrem knapp. Wir reißen in Deutschland massiv alte Infrastruktur ab, sanieren, bauen neu. Dieser belastete Schutt muss irgendwo hin. Wer eine Klasse-2-Deponie hat, kann enorme Entsorgungsgebühren verlangen.
Das heißt, die reinigen das quasi kostenlos für die klamme Stadt, aber als Bezahlung kassieren die 20 Jahre lang ab, indem sie einen 35 Meter Berg aus Asbest und Asche dahin bauen.
Genau das ist der Deal.
Und da sagen die Anwohner natürlich, halt, stopp, wir sitzen ja in der ersten Reihe. Es gab ja diese Infoveranstaltung im Forum Peine mit 120 Anwohnern.
Ja, und die Atmosphäre dort wird als sehr sachlich, aber extrem angespannt beschrieben. Die Bürger waren extrem gut vorbereitet.
Das merkt man. Leute wie der ehemalige Ortsvorsteher Jürgen Müller, Henning Kolschorn oder Carsten Hoffmann haben da richtig tiefe, fachliche Fragen gestellt.
Absolut. Kolschorn nennt das Projekt einen Deponieklotz. Der Berg wird die Baumwipfel überragen. Und dann kommt sofort die Angst, was passiert mit meinem Hauswert? Wenn dir jemand eine Müllhalde vor die Nase baut, verpufft doch dein Vermögen.
Und Brozio hat das auf der Veranstaltung direkt abgeschmettert. Entschädigungen schließt er kategorisch aus. Er meinte, 700 Meter Abstand zur Wohnbebauung sind rechtlich völlig ausreichend.
Das ist echt ein Schlag ins Gesicht. Aber die größte Sorge ist ja die Gesundheit. Dioxin und Asbeststaub, die Hauptwindrichtung weht nämlich von West nach Ost, direkt in die Stadt Peine rein.
Ein riesiges Thema. Und dann müssen die auch noch so ein Biotop abholzen, einen Waldstreifen am Kanal. Wie rechtfertigt Brozio das denn?
Seine Argumentation ist da typisch für die Industrie. Er sagt, der bestehende Wald sei ohnehin krank und minderwertig, weil er ja auf kontaminiertem Grund wächst.
Boah, da horcht man doch auf. Er nutzt die Umweltsünde von früher, um den neuen Dreck zu rechtfertigen. Das ist so, als würde ich sagen, mein Auto hat eh schon eine Delle, dann kann ich es auch gleich gegen die Wand fahren.
Ja, man erklärt den Ort für kaputt, um ihn weiter belasten zu dürfen.
Wahnsinn. Aber was sagt er zur Asbestangst? Da geht es ja um Krebsrisiken.
Brozio verweist auf unsere extrem rigiden Gesetze. Asbest darf nicht einfach lose transportiert werden. Das muss in staubdichte Big Bags, riesige reißfeste Spezialsäcke, verpackt werden.
Okay, und dann?
Die werden verschlossen angeliefert und im Ganzen vergraben. Und um den normalen Staub zu binden, müssen die Fahrwege permanent bewässert werden. Und die Reifen der Lkw werden in speziellen Anlagen gewaschen.
Klingt auf dem Papier ja absolut wasserdicht. Aber warum vertrauen die Bürger dem nicht?
Weil es diese massive Lücke zwischen statistischer Sicherheit und der menschlichen Wahrnehmung gibt. Asbestfasern sind unsichtbare, winzige Nadeln.
Die man einatmet?
Genau. Und der Körper baut die nicht ab. Jahrzehnte später können die Tumore auslösen. Wenn du da mit deinen Kindern wohnst, hilft dir die Statistik null. Du siehst die Lkw, spürst den Wind und weißt, ein einziger gerissener Sack über 20 Jahre reicht aus.
Dieses Vertrauen, dass 20 Jahre lang kein einziger Fehler passiert, das ist einfach nicht da. Zumal das ganze Jahr noch völlig in der Schwebe ist, oder?
Ja, die Raumverträglichkeitsprüfung läuft erst, die harten Gutachten zu Staub, Lärm und Klima, die fehlen alle noch. Das dauert gut und gerne noch 2 bis 5 Jahre, bis da überhaupt ein finaler Beschluss steht.
Und dann kommen nochmal 20 Jahre Betrieb, lass uns mal genau dahin springen, ins Jahr 2050. Der Berg ist 35 Meter hoch und voll. Was hinterlassen wir der nächsten Generation?
Laut Abschlussplan wird die Deponie dann oben abgedichtet, wie die Wanne unten nur als Deckel. Darauf kommt Erde und das Ganze wird rekultiviert. Gräser, Sträucher, Bäume.
Ein grüner Berg.
Genau. Brozio hat da eine regelrechte Vision gezeichnet. Ein Erholungsort für die Öffentlichkeit. Vielleicht sogar mit einer Aussichtsplattform auf den Gipfel.
Ich schwöre dir, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Eine Aussichtsplattform, man spazierte am Sonntag mit der Familie auf einem Berg aus Asbest und Giftschlamm rum, um die Aussicht zu genießen.
Das ist schon makaber, ja.
Das ist ultimatives Greenwashing. Du legst eine schöne, grüne Graskirsche auf einen toxischen Schlammkuchen und verkaufst das als Torte.
Die Anwohner fanden das auch überhaupt nicht lustig. Carsten Hoffmann meinte extrem trocken, das ist ein Berg, den hier schlichtweg niemand haben will.
Kann man voll verstehen.
Aber... und das macht die Sache historisch echt komplex. Diese Vision ist gar nicht so absurd. Schau dir mal alte Industrielandschaften an.
Wie meinst du das? Aus Giftmüll wird Naturschutzgebiet.
Genau das passiert. Denk an den Landschaftspark Duisburg-Nord oder die Zeche Tollverein. Das waren jahrzehntelang extrem laute, hochgiftige Anlagen. Heute sind das gefeierte Parks, in denen Kinder spielen.
Stimmt.
Oder Fresh Kills in New York, früher die größte Mülldeponie der Welt, Gestank ohne Ende. Heute bauen die das zu einem idyllischen Park um. Die Natur holt sich das zurück, sobald es versiegelt ist.
Das ist echt ein faszinierender, aber auch unheimlicher Gedanke. Die Generation in 50 Jahren wird gar nicht mehr wissen, dass tief unter den Wurzeln Aspektplatten liegen.
Genau so ist es.
Okay, ich glaube, wir haben diese ganze Mechanik jetzt echt aufgedröselt. Wir sehen, der alte Teebeutel im Grundwasser muss weg. Aber die Sanierung ist so teuer, dass die Industrie den Deal macht. Wir räumen auf, dafür kriegen wir eine lukrative neue Deponie.
Und die lokale Bevölkerung zahlt den Preis. Lärm, Staub, Wertverlust.
Und da schließt sich der Kreis zu uns allen. Egal, ob du jetzt in Berkum wohnst oder hunderte Kilometer weg. Wir alle profitieren von sanierten Brücken und neuen Krankenhäusern. Aber der Bauschutt, der löst sich nicht in Luft auf.
Richtig. Der muss irgendwo hin. Und der landet in genau solchen Projekten. Das ist das klassische NIMBY-Phänomen.
Not in my backyard. Nicht in meinem Hinterhof.
Exakt. Wir wollen die Infrastruktur, aber die Deponie soll bitte woanders hin. Das ist menschlich. Aber es erzeugt ein riesiges ethisches Dilemma aus der Vogelperspektive.
Was meinst du konkret?
Brusio hat ja argumentiert, der Ort sei eh schon durch die alten Industrieanlagen vorbelastet. Diese Logik setzt sich gerade überall durch. Man sucht sich die Orte, die eh schon beschädigt sind.
Mhm.
Aber wenn wir das als Gesellschaft einfach so akzeptieren, also immer dort neuen Müll abladen, wo die Umwelt schon durch frühere Sünden verstört ist, dann erschaffen wir ganz offiziell sogenannte Opferzonen.
Wow. Opferzonen.
Wir definieren Orte, die für immer der Mülleimer für den Rest des Landes bleiben. Gemeinden, die nie wieder die Chance auf unberührte Natur haben.
Das ist eine verdammt harte Erkenntnis. Wir bestrafen diese Orte dafür, dass wir sie früher schon mal schlecht behandelt haben.
Ein echtes ethisches Dilemma.
Wirklich. Ein Gedanke, den man so schnell nicht los wird. Wenn du das nächste Mal vor den Toren deiner Stadt stehst und auf so einen sanften grünen Hügel schaust, frag dich einfach mal, was da eigentlich tief unter den Wurzeln liegt. Und ob das wirklich nur ein Werk der Natur ist.